Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Wir befinden uns in Bremen Ende des 18. Jahrhunderts. Typische Fachwerkhäuser reihen sich dicht aneinander. Die hygienischen Verhältnisse entsprechen dem damaligen Standard, aus heutiger Sicht also unzureichend. Krankheiten, Armut und der Tod sind alltägliche Begleiter. Und eine junge Frau wird in dieser Stadt für einen Teil dieser Todesfälle verantwortlich sein. Willkommen zu der heutigen Podcast-Folge vom Kopfhörer, dem Podcast der FH Münster. Anders als sonst bin ich heute alleine hier im Studio und, ihr habt es vielleicht gemerkt, das Thema ist etwas anders als das, was wir hier sonst machen. Wer die letzte Podcast-Folge mit Professor Dr. Thomas Schupp gehört hat, in der ich mit ihm über Stoffe wie PFAS und andere chemische, womöglich giftige Chemikalien spreche, ahnt vielleicht schon, worum es heute geht. Wir bleiben beim Thema Chemikalien, springen aber etwas zurück in der Zeit. Es ist der 6. März 1785. In Bremen bringt eine junge Wollnäherin Zwillinge zur Welt. Gesche und Johann Timm. Die Kinder wachsen in ärmlichen Verhältnissen auf, aber sie sind gebildet. Im Jahr 1806, mit knapp 21 Jahren, heiratet das Mädchen Gesche dann den Sattelmeister Johann Miltenberg und steigt ins gutbürgerliche Bevölkerungstum auf. Die Familie wächst. Sie bekommen Kinder und Gesche kümmert sich liebevoll um ihre Familie. Doch trotz des gesellschaftlichen Aufstiegs und der Gründung der Familie verbessert sich das Leben nicht entscheidend. Die Ehe ist unglücklich, sie ist geprägt von Alkoholkonsum, Krankheiten und persönlichem Leid. Und nur 6 Jahre später, im Jahr 1813, stirbt der Ehemann Johann Miltenberg. Doch dieser sollte nicht der einzige tragische Verlust der jungen Frau sein. In den folgenden Jahren sterben weitere Familienmitglieder. Nur 2 Jahre später verliert Gesche in kürzester Zeit ihre Eltern, ihre 3 Kinder sowie ihren Zwillingsbruder. Auch ihr zweiter Partner, den sie nach ihrem ersten Ehemann trifft, der Weinhändler Michael Christoph Gottfried, stirbt im Jahr 1817. Die Menschen haben Mitleid mit der Frau und bedauern die vielen tragischen Verluste, die sie erleiden muss. Sie gilt weiterhin als hilfsbereit, freundlich, aber vom Schicksal eben hart getroffen. Sie erhält wegen ihrer hilfsbereiten Art schnell den Rufnamen der Engel von Bremen. Nach den vielen Verlusten wird es zunächst ruhig um sie. 6 Jahre lang lebt sie ein recht unauffälliges Leben und man hört von keinen weiteren Schicksalsschlägen. Bis eines Tages Gesche eine Zeitungsanzeige über ein Angebot liest. Mäusebutter.
Mäuse waren allgegenwärtig, die hatte man im Haus, auch Ratten. Und da gab es die Mäusebutter. Das war Butter mit Arsenik gemischt. Und das hat man irgendwo hingelegt und dann gingen die Mäuse daran und dann gingen die Mäuse daran ein. Und das war dann jetzt auch nicht so hochgradig konzentriert in der Mäusebutter. Das ist ja bei diesen Nagetieren immer so. Die müssen schon einen Tag lang überleben oder sowas. Aber letztendlich sind sie dann daran verendet. Ja, und man ging in die Drogerie und sagt, ach, wir haben mal wieder Mäuse im Haus und ich brauche jetzt mal das und das. So, und schon hatte man das Material.
Das ist erstmal also nichts Ungewöhnliches zu dieser Zeit. Doch Mäusebutter bzw. das enthaltene Arsenik in dieser Mäusebutter war ein beliebtes Mordmittel.
Ja, Arsen war leicht zugänglich. Und wir sprechen hier über eine Arsen-Sauerstoff-Verbindung, das Arsenik, das dann auch immer eingesetzt wurde. Es ist ein weißes Pulver, hat keinen Geschmack. Man kann es ins Essen reinmischen und man merkt das gar nicht. Oder auch ja, im Wesentlichen in die Nahrung ins Essen reinmischen. Man spürt das nicht, man nimmt die Nahrung auf sich, da ist nichts dran verändert. Dadurch war es dann geeignet und kann dann auch recht schnell zum Tod führen, bei ausreichender Menge.
Die Zeitungsanzeige wirkte für Gesche wie ein Auslöser. Ihr Drang zu töten, wie sie es später selbst benennt, tritt nach 6 Jahren erneut auf und die Todesfälle in ihrem Umfeld beginnen wieder. Ihr neuer Verlobter Paul Zimmermann stirbt 1823. Es folgen Freundinnen, Bekannte, ein guter Freund und sogar dessen Tochter. Die Vergiftungen erfolgen oft über kleine, alltägliche Gesten. Zum Frühstück ein Zwieback, ein Stück Kuchen zum Mittag. Gesche bringt das Essen manchmal persönlich vorbei, kocht, backt. Ihr Verhalten ist weiterhin fürsorglich und sogar fast mütterlich. Und die Stadt spricht erneut über ihr ungewöhnliches Pech, über ihre Schicksalsschläge und die Verluste, die sie erleiden muss. Niemand sonst verliert so viele Menschen und niemand wirkt dabei so tapfer und beständig in seiner Trauer. Und nicht nur wegen Gashes Verhalten und ihrer fürsorglichen Art bleibt jahrelang unentdeckt, dass es sich nicht um natürliche Tode handelt.
Die Symptome, mit denen das Ganze startet dann, sind Symptome, die einer Infektionskrankheit ähnlich sehen. Also man bekommt heftige Durchfälle, choleraartig sozusagen. Und dann heftige Durchfälle, dann auch letztendlich dann Herzrhythmusstörungen, die dann so schlimm werden, dass man dann letztendlich dann daran verstirbt, verbunden eben mit den heftigen Durchfällen, die dann auch einen Flüssigkeitsverlust darstellen. Gut, und dass man also irgendwie Magenbeschwerden, Darmbeschwerden hatte, das war in der Zeit, bevor es die heute uns bekannte Hygiene gab, gar nicht so selten. Das war also durchaus eine akzeptierte Todesursache. Und wenn dann jemand dahin schied unter diesen Symptomen, hat der Arzt dann festgestellt, er ist an Ruhr gestorben, ist an Cholera gestorben. Was durchaus vorkam.
Doch dann wurden erste Zweifel gehegt. 1824 tritt Gesche eine Stelle als Haushälterin bei ihrem Vermieter Johann Christoph Rumpf an. Kurz nach ihrem Arbeitsbeginn stirbt Rumpfs Frau. Die Symptome ähneln jenen der bisherigen Fälle. Rumpf fängt an zu zweifeln. So viel Pech kann ein Mensch doch gar nicht haben. So viele Todesfälle im Zusammenhang mit einer Person. Rumpf wird vorsichtig. Er wird aufmerksamer gegenüber Gesche. Und tatsächlich entdeckt er schließlich weiße Krümel auf seinem Schinken, den Gesche als seine Haushälterin für ihn vorbereitet hat. Er hört auf, diesen Schinken zu essen, geht mit diesen Krümeln zu seinem Hausarzt und gemeinsam finden die beiden heraus, dass es sich um Arsenik handelt. Am 6. März 1828, also an Gesches 43. Geburtstag, wird sie tatsächlich verhaftet. Während der Verhöre gesteht sie 15 Morde an ihrer Familie und an ihren Freunden. Mindestens 19 weitere hat sie vergiftet. Möglicherweise waren es sogar mehr. Laut der Verhörprotokolle sprach sie von einem inneren Drang, der sie zu diesen Tötungen zwang. Heute würde man vermutlich von einer psychischen Erkrankung sprechen. Gesche verbringt 3 Jahre im Gefängnis und trotz täglicher Verhöre sind die Motive bis heute ungeklärt. Am 21. April 1830 wird sie in Bremen mit dem Schwert hingerichtet. Gesche Gottfried war nicht die Einzige, die mit Arsen mordete. Denn ein Nachweis gab es zu dieser Zeit noch nicht. Doch 5 Jahre nach der Hinrichtung geschieht etwas, das die Kriminalgeschichte nachhaltig verändert. Der englische Chemiker James Marsh entwickelt die Marsche Probe. Eine erste zuverlässige Methode, Arsen nachzuweisen.
Es gab dann einen Wechsel im 19. Jahrhundert. Man konnte das dann nachweisen. Das war der Marsh in Großbritannien, der die sogenannte Marsche Probe eingeführt hatte, dass diese Arsenvergiftung, also wenn jemand anders vergiften wollte, dann sollte das auch einigermaßen flott gehen, dann war das eine größere Menge Arsen, sorgte dafür, dass die Leiche auch nur langsam verweste oder bestimmte Leichenteile gar nicht so recht verwesen wollten. So, und dann kann man diese Leichenteile nehmen und auf Arsen untersuchen. Also wie gesagt, eine Analyse, eine chemische Analyse. Und das ist dann also, man nimmt das Material, man macht eine bestimmte Reaktion und lässt sozusagen das Arsen in die Gasphase übertreten, zusammen mit Wasserstoff. Da bildet sich Arsenwasserstoff. Da ist eine Flamme, die kann man anzünden. Die brennt mit so einer bläulichen Flamme. Die bläuliche Flamme allein ist das noch nicht. Aber wenn man dann eine kalte Porzellanscherbe in die Flamme hält, die abschreckt sozusagen, bildet sich ein schwarzer Fleck. Und diesen schwarzen Fleck kann man dann auch wieder mit Wasserstoffperoxid auflösen. Und das war sozusagen die Marsche Probe, der Nachweis, hier liegt Arsen vor. Da hat man also Arsen. Und so wie das dann nachweisbar wurde, wurde das natürlich dann als Gift immer unattraktiver. Aber es hat immer wieder mal gegeben, es wurde immer wieder mal eingesetzt.
Durch dieses Verfahren können Ärzte und Gerichte nun erstmals beweisen, was zuvor unsichtbar war. Und in dieser Folge gingen auch die Zahlen der Morde durch Arsen deutlich zurück. Zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert wurden vermutlich etwas über 90% aller Giftanschläge mit Arsenik begangen. Diese hohe Zahl lässt sich dadurch erklären, dass Arsenik eben geschmacklos ist, es überall zu bekommen war und zu dieser Zeit auch noch nicht als Gift nachweisbar war. Der Fall Gesche Gottfried ist daher nur einer von vielen dieser Zeit. Und trotzdem einer, der bis heute Fragezeichen offen lässt. Warum bringt eine Frau ihre komplette Familie um? Und es ist ein Fall, der bis heute tief in Bremens Geschichte verankert ist. Arsen oder Arsenik wird heute eher selten benutzt. Es gibt aber natürlich noch viele andere Chemikalien, die gefährlich sind für den Menschen, tödlich oder auch vermeintlich giftig sind. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten PFAS. Wer mehr über diese Chemikalien erfahren möchte, hört in unsere letzte Podcast-Folge rein, in der ich mit Professor Dr. Thomas Schupp, dem wir auch hier als unseren Experten gehört haben, über genau dieses Thema spreche. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.